im Idealfall ist möglichst viel in diesen Stream-Align-Teams drin. Ja, weil je mehr ich da rausnehme, desto mehr Abhängigkeiten habe ich. Und selbst wenn ich sage, ich habe bei diesem Zusammenarbeitstyp Collaboration, dann machen wir einfach das möglichst strukturiert, aber trotzdem einfach. Es ist ja doch ein Verzögerungsfaktor. Und die spannende Frage, die man nicht genau beantworten kann, ab welcher Stelle würde eben die kognitive Mehrbelastung durch das Reinnehmen eines Themas so hoch werden, dass es den Gewinn wieder auffrisst, der dadurch entstanden wird, dass das Team alles Mögliche selber kann.
VUCA Blaster.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters. Heute mit den Hosts Dörte und Manuel. Und wir haben als Gast Felix Stein. Er ist seit 2010 Geschäftsführer Agile Transformation Coach bei Agile Process GmbH. Die begleiten agile Teams und agile Unternehmenstransformationen. Ist auch der Autor von Agile Missions Impossible. Ich glaube, noch relativ frisch, wie ich auf LinkedIn gesehen habe. Und genau, herzlich willkommen in der Folge, Felix.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Fehlt dir noch was, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wichtig sein könnte, was dir wichtig ist, was sie über dich wissen sollten?
Vielleicht, um nicht den gesamten Ruhm alleine einzuheizen, das gerade genannte Buch Agile Missions Impossible ist nicht alleine von mir. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung und ich habe eine von 50 beigetragen.
Oh, okay.
Aber in meiner ersten Veröffentlichung, also ähnlich wie ihr, habe ich ja vermutlich die große Schwierigkeit auf Partys, Leuten niemals erklären zu können, was ich eigentlich beruflich mache. Ich kann jetzt immer sagen, ich bin Autor. Das versteht dann jeder sofort.
Das
abgesehen davon hast du es eigentlich zusammengefasst. Ja, also was meine Firma ist und was sie tut, ist ganz klar. Mhm. Unterstützung von agilen Teams und Transitionen, da mache ich auch gerne immer wieder mit. Und das eben seit über 10 Jahren. Das heißt, ich glaube, das eine oder andere habe ich schon gesehen, was dann eben auch schönen Stoff für Auftritte wie den hier bietet.
Ja.
Als allerletztes vielleicht noch.
Vielleicht auch für das Buch ist ja auch interessant, mal so ein paar.
Ja, definitiv. Als letztes vielleicht noch, ich bin einer der Mitorganisatoren des Agile Meetup in Bonn, des Bonner Scrum-Tisch. Das heißt, jeder, der mal das Bedürfnis hat, über Agilität im entspannten Rahmen zu reden, kann immer am zweiten Dienstag im Monat vorbeikommen, wird als Open Space durchgeführt. Da freuen wir uns über jeden Detail. Genau, aber ich glaube, das ist es in aller Schnelle und aller Kürze zu mir.
Okay. Dann kommen auch schon den Check-in-Fragen. Manche mögen es, manche nicht. Mal schauen. Ich misch mal durch. Die erste Frage wäre, worauf bist du stolz?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich würde ich sagen, bis zum gewissen Grad natürlich auf beruflichen Erfolg. Also dass wir meine Firma jetzt schon seit über 10 Jahren auf dem doch intensiven Beratermarkt immer noch am Leben gehalten und erfolgreich gemacht haben, das glaube ich ist schon eine Sache. Das kann nicht jeder von sich sagen, das ist gut. Und auch wenn wir in dem beruflichen Kontext bleiben, dass ich regelmäßig das Feedback von verschiedensten Leuten bekomme, dass das, was ich da mache, denen irgendwas gebracht hat. Ja, und sei es von irgendwo Geschäftsführungsebene oben, dass sie sagen, okay, unser Unternehmen läuft jetzt als Ganzes ein bisschen besser, oder ganz unten von der Teamebene, das heißt, mir macht die Arbeit jetzt mehr Freude als vorher. Das sind Sachen, die einfach toll sind. Ja, und ansonsten die Kleinigkeiten natürlich. Also wie viele andere Leute bin ich begeistert, wenn mir mal irgendwann ein besonders leckeres Essen gelungen ist, was nicht angebrannt ist. Aber das ist dann der kleine Stolz nebenbei.
Ja, aber es ist doch schön, wenn man so positives Feedback auch bekommt.
Ja.
Die zweite Check-in-Frage ist, welche Eigenschaft schätzt du an dir?
An mir selbst, um Gottes Willen. Ich habe ja irgendwann mal aufgehört, mich selber beurteilen zu wollen und habe mir gedacht, das überlasse ich lieber anderen Menschen. Aber vermutlich würde ich sagen, dass es sehr schwer ist, mich über irgendetwas nachhaltig aufzuregen. Ja, es ist etwas, was mir sowohl im Privaten als auch im Beruflichen an der einen oder anderen Stelle durchaus mal was gebracht hat. Nicht direkt bei verschiedensten Anlässen in die Luft zu gehen, sondern zu sagen, okay, hören wir es uns mal an, selbst wenn es auf den ersten Blick komisch klingt. Ich glaube, das macht das Leben auf Dauer sehr viel entspannter und schöner.
Also eine Offenheit oder emotionale Intelligenz oder?
Auch, ja, aber tatsächlich, also ich meine, es gibt ja viele Sachen, über die man sich aufregen könnte. Sei es jetzt privat, mein Fußballverein hat verloren, bis hin tatsächlich beruflich, ich habe doch recht und keiner hört auf mich. Ich glaube, in beiden Fällen, wenn man es nicht zu persönlich nimmt und sich auch selbst weniger Stress macht, dann ist das etwas, wovon man selbst profitiert und ganz nebenbei, glaube ich, auch die anderen, die rund um einen rum sind, die dann auch ein entspannteres Leben haben.
Cool. Dann die letzte Frage. Hast du es geschafft? Oder dritte, hast du noch eine? Nee, okay. Was war dein letzter Aha-Moment?
Mein letzter Aha-Moment, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich würde ich sagen, perverserweise habe ich einen, der sich ständig wiederholt, weil es eine bestimmte Sache gibt, die mir permanent entfällt, nämlich wie sehr das, was ich beruflich mache, sich von dem normalen Alltag von dem Großteil der Menschheit unterscheidet. Ja, wir sind ja wie ganz viele andere Leute auch irgendwann, wie man es auch immer nennen möchte, in einer Filterblase drin, in einer leichten Fachidiotie oder sonst was. Und ich habe immer wieder den Punkt, wo ich mit irgendwem dann auf der Party, in der Familie oder sonst wo rede und aus meiner Sicht total offensichtlich erkläre, womit ich mich gerade beschäftige und immer nur ratlos angeguckt werde und merke, okay, es ist alles doch irgendwo zu abgefahren und gar nicht so banal, wie ich es mir immer vorstelle. Und ich muss mich dann doch wieder einnorden, dass die Welt da draußen das Ganze mit ganz anderen und auch viel erstaunteren Augen sieht als ich. Denn ich meine, das ist der andere Punkt. Also ich habe ja viel Zeit in Großorganisationen und Veränderungsformen und so weiter verbracht. Vermutlich kommen einem auch manche Sachen normal vor. Und der Aha-Moment ist ein Moment. Das ist gar nicht normal, einen zweiwöchigen Planungsvorlauf zu brauchen, um Post-its bestellen zu dürfen.
Ja.
Wunderbar. Dann ergänze ich doch noch mal vielleicht die Check-in-Runde. Sag auch noch mal ganz herzlich willkommen, Felix. Voll schön, dass du da bist. Und mich interessiert ja immer so ein bisschen, was dich sozusagen geprägt hat oder wer der kleine Felix war und was von ihm sozusagen in dir noch übrig geblieben ist, warum du das geworden bist, was du heute bist und was du tust.
Auch eine spannende Frage. Also ich glaube, insofern auch passend, weil das, was ich geworden bin und wie ich es geworden bin, eigentlich so eine Art kleiner Betriebsunfall ist. Ja, ich habe vor ganz langer Zeit mal etwas studiert, was mit dem, was ich heute tue, wenig zu tun hat, nämlich Politikwissenschaft und Psychologie. Und naheliegenderweise bin ich dann nach der Universität in ein Ministerium gegangen, habe da in einer Pressestelle gearbeitet. Und damals war es schon so, dass es auch da natürlich irgendwas mit IT gab. Ja, Einladungsdatenbanken, Internetportale, sei es was da auch immer, kommen CRM-Geschichten. Ich war da mit Abstand der Jüngste, die anderen waren nicht so technikaffin und alles, was mit Computern zu tun hat, hieß mir, das soll der Herr Stein machen. Ich bin praktisch gegen meinen Willen zum IT-Projektmanager geschult worden. Und von da ist ja dann der Sprung zu dem, was ich heute mache, gar nicht mehr so weit. Ja, aber ich glaube, was das Ganze eben dann bis heute noch mit sich bringt, ist ja immer noch so ein gewisses Resterstaunen, dass Menschen, die mal aus einer ganz anderen Welt kommen und sich in dieser IT-Entwicklungsumgebung, wo ja der Großteil der Agilität bis heute stattfindet, immer wieder umguckt und sagt, das ist eigentlich schon ziemlich abgefahren hier alles. Ja, und ich glaube, so dieses Erstaunen, das an der einen oder anderen Stelle immer noch durchbringt, das ist was, was mit Sicherheit einiges von dem ausmacht, was man an mir so wahrnehmen kann und was ich auch an mir selber wahrnehme.
Hey. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen ein besseres Bild auch von dir und die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch. Wollen wir direkt ins Thema mal starten? Ich hatte das Thema Team Topolo. Ich finde es immer sehr schwierig auszusprechen. Topologies. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Gesehen, da ich jetzt mich auch viel mit BIS Ops beschäftige. Und wollte mich eigentlich schon immer damit beschäftigen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Deswegen finde ich es sehr spannend, jetzt ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Was versteht man darunter? Wie wendet man das vielleicht an? Ich kann es dir erstmal kurz erzählen, was ist das überhaupt, Team Topologies, und ob ich das richtig ausgesprochen habe?
Also ich kenne es tatsächlich nur auf Englisch als Team Topologies, was aber damit zu tun hat, dass ich die gesamte damit zusammenhängende Literatur auch auf Englisch gelesen habe. Ich glaube, auf Deutsch würde man es übersetzen, also Team übersetzt man ja mittlerweile nicht mehr. Da wären es vermutlich die Team-Topologien, aber Team-Topologies ist völlig ausreichend. Wie du gerade gesagt hast, das kommt ursprünglich aus dem DevOps-Umfeld und hatte am Anfang noch eine etwas andere Ausrichtung als heute, wo man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Dev und Ops in ein Team zusammenpacken, welche Arten von Konstellationen gibt es dann? Also gibt es zwei Teams innerhalb eines Teams oder gibt es nur Leute, die beides machen und so weiter und so weiter? Das hat sich irgendwann daraus entwickelt und ist jetzt sehr viel breiter anwendbar. Und wie ich da ursprünglich drauf gekommen bin, das war, dass wie vermutlich ganz viele andere, möglicherweise sogar ohne den Begriff zu kennen, auf dieses Thema draufkommen. Nämlich man kommt irgendwo hin als externer Begleiter, sei es als Change Manager, als Trainer, als Scrum Master, als Agile Coach, als Release Train Engineer oder sonst was. Und sagt, okay, mein Arbeitsauftrag von der Organisation, die mich als interner oder externer da eingesetzt hat, mach doch mal diese Einheit da hinten agil. Stark vereinfacht gesagt. Ja. Wir wissen, das gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und wir merken dann relativ schnell, dass das wird so nicht funktionieren, weil zum Beispiel diese Einheit nicht cross-funktional ist. Das ist ganz banal, es ist nur ein Frontend-Team, ja, oder nur ein Test-Team oder ich weiß es nicht. Und die erste Reaktion, die man hat, ist zu sagen, okay, dann müssen wir das vermutlich besser umstrukturieren, damit dieses Team eben cross-funktional in dem Sinn ist, dass es alles selber erledigen kann, was es braucht, um ein Produktinkrement zu erzeugen, also ein Stück funktionierender Software. Und das ist so der Ursprung der ersten und der zentralen Team-Topology oder Team-Topologie, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Und das Ganze ist mittlerweile in einem Buch, das auch genauso heißt, zusammengefasst und beschrieben worden. Und dieses cross-funktionale Team, das mehr oder weniger alles kann, das ist als zentraler Typ das Stream-Aligned-Team, ja, weil es entlang der Wertschöpfungskette, also des Value-Streams, im Grunde alles kann, was man da können muss. Und an der Stelle könnte man sagen, hervorragend, Problem gelöst, weitere Organisationen sind nicht notwendig, müssen wir einfach nur so machen und alles läuft. Wenn es denn so einfach wäre. Denn was die beiden Herren, die hinter dem Konzept stehen, ein Herr Skelton und ein Herr Pais, also ein Amerikaner und ein Spanier, glaube ich, dann gemerkt haben, es gibt ganz viele Kontexte, in denen einfach so viele verschiedene Tätigkeiten, so viele verschiedene Domänen, Technologien und Herausforderungen und Fachlichkeiten da sind, dass man ein einzelnes Team, das das alles machen müsste, damit überfordern würde. Ja, also ich habe vorhin gesagt, habe mal Psychologie studiert, das heißt, habe mich noch irgendwo dumpf erinnert, so die psychologische Belastung oder in Englischen die Cognitive Load, also die kognitive Belastung, die kann halt so hoch sein, dass irgendjemand sagt, das ist einfach zu viel, um es in meinem Gehirn verarbeiten zu können. Oder um es in dem kollektiven Gehirn meines Teams verarbeiten zu können. Also muss ich doch wieder hingehen und sagen, okay, kriege ich es möglicherweise irgendwie auseinandergenommen, getrennt und habe ich dann möglicherweise auch einen Zusammenarbeitsmodus für diese Teams, die dann diese zusammengehörigen Dinge erledigen. Und können wir jetzt gleich natürlich drauf kommen, was für verschiedene Arten von Teams und Zusammenarbeitsmodi das sind. Aber diese Summe aus diesen Teamtypen und diesen Zusammenarbeitstypen, das ist Team Topologies.
Oh, da würde ich gerne noch mal nachhaken. Wir haben ja auch sicherlich Hörerinnen, die jetzt nicht so in dieser agilen Bubble unterwegs sind. DevOps hast du schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, die nicht ganz so affin sind mit dem Vokabular. Und ich würde gerne noch wissen, wofür ist das gut? Die Team-Topologien.
Im Grunde genommen, nochmal zurückgebracht, selbst wenn es mittlerweile in anderen Bereichen auch existiert und möglich ist, es ist ganz stark auf Softwareentwicklung konzentriert und in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, der agilen Softwareentwicklung, hat man irgendwann gesagt, ganz lange, ganz detailliert planen, Aufgaben runterbrechen in viele kleine Teilaufgaben, die ganz vielen verschiedenen Spezialisten geben, ganz lange warten, bis die fertig sind und das dann einfach zusammenschmeißen und erwarten, dass es sofort funktioniert, das funktioniert extrem selten so. Und was viel besser funktioniert, ist zu sagen, wir nehmen kleine Arbeitspakete, die in sich genommen schon vollkommen fertig und nutzbar sind und sei es nur sowas total Banales wie eine Login-Funktion oder das Angeben von meinen Profildaten, also Name, E-Mail-Adresse und so weiter. Solange das schon mal als Ganzes funktioniert, habe ich schon was Funktionierendes und kann was Zweites dran bauen und muss nicht Angst davor haben, dass später, wenn ich Frontend und Backend zusammensetze, das irgendwie rumst. Und eine andere Art, eben diese verschiedenen Aufteilungen zu sehen, ist ganz häufig bis heute noch die im Development und Operations. Also irgendwelche Leute entwickeln neue Software, aber haben die, stark überspitzt gesagt, noch immer auf ihrem lokalen Computer. Und wenn das dann irgendwann mal für den Rest der Welt benutzbar ist, auf dem eigenen Server, im Firmenkeller oder in irgendeiner Cloud-Anwendung, dann muss das ja irgendjemand anders da betreuen. Jetzt mal da wieder ganz banales Beispiel. Wenn das mal irgendwann abstürzt, den eigenen Server wieder neu starten, damit die Internetseite wieder erscheint, die dann kurzfristig weg war. Und ganz häufig ist es früher so gewesen, dass sich Entwicklung und Operations gegenseitig so Verantwortlichkeiten oder Aufgaben zugeworfen haben und keiner gesagt hat, okay, ich übernehme die Gesamtverantwortung dafür. Die anderen haben gesagt, ich habe es doch fertig entwickelt, ob es jetzt stabil läuft, ist euer Problem. Und die anderen haben gesagt, ich will Hauptsache alles hier stabil halten, neue Features so selten wie möglich. Um diesen Konflikt aufzulösen, hat man gesagt, lasst doch einfach dieselben Leute für Entwicklung und Betrieb, also Operations, zuständig sein, wodurch dann auch Kommunikation einfacher wird, Konflikte geringer und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, das ist der Ursprung von Team Topologies. Mittlerweile ist das immer noch ein Teil davon, aber es gehen eben auch ganz viele andere Sachen da rein, wie jetzt die Zusammenarbeit, wenn wir weiter im IT-Bereich bleiben, zwischen Embedded Software und Cloud Software, zwischen Frontend und Backend oder von mir aus auch zwischen Entwicklung und Test, zwischen Anforderungsmanagement und Entwicklung. Das sind ja alles denkbare kleine Silos, die sich gegenseitig durch Kommunikation und Abhängigkeiten das Leben schwer machen können. Und die, wenn ich sie in einem dieser gerade genannten Stream-Align-Teams zusammenfasse, selber ganz viel alleine hinbekommen können, ohne auf jemanden anderen warten zu müssen. Das ist natürlich schneller und einfacher.
Das heißt also, dass das gar nicht mehr nur für DevOps-Teams, also es könnte auch welche schon in der Softwareentwicklung oder könnte man das auch anwenden, wenn man gar nichts mit Software vielleicht am Hut hat?
Also übertragbar ist es sicherlich, aber es hat natürlich einen ganz starken Softwarebezug. Ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen plastischer, wenn wir auf die anderen Teamtypen mal eingehen, weil dadurch erkennt man dann schon, wo es herkommt und dass es eben doch eine Softwareverwurzelung hat. Denn wie gerade vorhin gesagt, dieser Grundtyp des Cream-Aligned-Teams entlang der Wertschöpfungskette, der ist erstmal gut, aber ist in der Realität nicht immer umsetzbar. Ja, und mitunter gibt es eben Teile von diesem gesamten riesigen System, an dem wer auch immer in einem IT-Projekt oder Forum arbeitet, die für sich genommen so schwer verständlich, so kompliziert, so wenig nachvollziehbar ist, dass man da doch Spezialisten draufsetzen muss. Banales Beispiel, ich habe vor einiger Zeit mal an einem Data Warehouse eines großen Autoherstellers gearbeitet. Ja, und also habe nicht selber programmiert, sondern eben methodisch mit Qualitätssicherung begleitet. Und verschiedene Teams, die hat man damals schon, ohne den Begriff so zu benutzen, als Stream-Align-Teams benutzt. Das heißt, das waren dann Teams für Fahrzeugserien, für Fahrzeugausstattung, für Fahrzeugzubehör, die von am Anfang, ich importiere diese Daten in das Data Warehouse, ich mache sie editierbar, ich verschlagworte sie und ich stelle sie anderen Leuten zur Verfügung, alles Mögliche schon machen konnten. Also wirklich so weit end-to-end, wie es geht. Das Problem hinten raus war dann der Export in andere Systeme. Ja, das Redaktionssystem für eine Broschüre, ja, oder das CMS für den Autokonfigurator, wo man sich aus der Webseite sagen kann, okay, die Farbe, die Felgen und so weiter. Das war extrem aufwendig, weil da hinten eine Validierung stehen musste, die alle möglichen Datensätze untereinander auf Kompatibilität überprüft hat, damit nicht zufälligerweise zum Beispiel der Autokonfigurator auf der Webseite auf das Cabrio- und Dachgepäckträger konfigurieren wird. Sollte ja nicht sein. Und diese Überprüfung war in einem Ausmaß kompliziert, dass alle Teams gesagt haben, wenn wir das noch zusätzlich machen müssen, dann bläst uns halt das den Kopf auseinander. Ja, der vorhin erwähnte Cognitive Load. Darum hat man gesagt, okay, dafür setzen wir dann doch für diesen speziellen Fall ein Spezialistenteam darauf, die anderen Leute von dieser abgefahrenen Aufgabe entlasten, aber dann doch darin extrem gut sind. Und das wäre in den Team Topologies der zweite Teamtyp. Der hat den schönen Namen Complicated Subsystem Team. Ja, also das komplizierte Untersystemteam, das ist auch, glaube ich, total selbsterklärend. Eben genau dieses Teilsystem, das so kompliziert und aufwendig ist, dass man es den anderen ersparen will, sich auch darum kümmern zu müssen. Und hinten raus, ich habe es ja vorhin gesagt, Team Topologies sind nicht nur Teamtypen, sondern auch Zusammenarbeitstypen. Kommt noch direkt der erste Typ der Zusammenarbeit. Und der ist an der Stelle wieder erstmal relativ banal, nennt sich Collaboration, einfach Zusammenarbeit. Ja, also die Leute, die dieses komplizierte Untersystem bauen, was in anderen Kontexten zum Beispiel auch das Bezahlvorgangsuntersystem oder sonst was sein kann, müssen halt mit den eigentlichen Feature- oder Produktteams, also Streamline-Teams, so zusammenarbeiten, dass zusammengehörige Sachen gleichzeitig fertig werden. Wie das passiert, ist nochmal eine spannende andere Frage. Da geht Team Topologies gar nicht mal so im Detail drauf ein, aber da kommen wir dann in die Welt der Skalierungsframeworks von Less über Safe, über Flight Levels, über ich weiß es nicht. Das ist dann alles sehr anschlussfähig da. Aber wieder zusammengefasst, zweiter Teamtyp, kompliziertes Untersystemteam und erster Zusammenarbeitstyp, die einfach Collaboration, also Zusammenarbeit.
Wow, da kommt eine Frage nach der nächsten ja. auf. Okay, also ich habe jetzt verstanden, Typologien baut Brücken, setzt auf cross-funktionale Teams, ist eher im Kontext,
ein Team, genau.
Ja, setzt auf den Kontext Softwarebranche, ja. meistens, üblicherweise oder idealerweise. Gibt es denn ganz konkrete Vorgehensweisen oder Methodiken, die dahinter stecken? Beziehungsweise machen wir alle im Team einen Test und dann gucken wir, zu welchem Teamtyp wir gehören? Oder was macht es jetzt? Also beschreibt es nur oder gibt es auch Handlungsempfehlungen? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Also grundlegend beschreibt es vor allem. Also wenn man sich das Buch holt oder die gesamten Webartikel durchliest, Blog-Einträge und so weiter, gibt es natürlich dann auch ganz viele Hilfestellungen, wo man sagt, okay, wenn ihr irgendwo bei Null anfangt, so könnt ihr identifizieren, was für Teams ihr überhaupt habt. Also zum Beispiel, was bei ganz vielen Unternehmen gar nicht von Beginn an klar ist, wo verläuft überhaupt eine meiner Wertschöpfungsketten durch? Wer muss dann in welcher Abfolge von welchen Vorgängen was tun, damit am Ende ein Produkt entsteht? Und häufig ist es ja erst so, wenn ich das sehe, dann kann ich ja erst sagen, die Teams, die da drauf sitzen, sind die möglicherweise jetzt schon stream-aligned, also end-to-end verantwortlich? Oder sind das alles im augenblicklichen Zustand Subsystem-Teams, die alle einen extrem komplizierten Zusammenarbeitsmodus haben, weil nur ganz viele zusammen von denen etwas fertigstellen können? Und das Ganze, was man daraus dann macht, ja, im Idealfall, in unserer agilen Zielwelt, sollten das natürlich möglichst viele dieser End-to-End-Streamline-Teams sein und möglichst andere Teamtypen, weil das eben eine sehr schnelle, sehr einfache Zusammenarbeit ermöglicht. Aber wie man da hinkommt, da lassen die Leute einem bewusst freiraum. Und das hat dann auch zur Folge, dass Team-Topologies auch in andere agile Frameworks praktisch adoptiert und eingebaut worden ist, weil man da gesagt hat, das ist eine schöne Ergänzung. Also zum Beispiel, es ist mittlerweile Teil von Unfix von Jürgen Attelow oder Teil von Safe geworden und lässt sich auch in andere Sachen integrieren. Also es ist wenig deskriptiv in dem Sinn, dass es keine Meetings und keine Rollen und Liefergegenstände vorgibt, sondern es ist tatsächlich erstmal ein Analyse-Tool, um zu sagen, okay, was für Arten von Teams habe ich dann? Und welche Arten von Zusammenarbeit wären für diese Teams ideal, um eben einfach und flexibel und schnell liefern zu können? Denn, wie gerade gesagt, die beiden Typen, die wir jetzt haben, sind noch nicht alle. Und auch diese eine Art der Zusammenarbeit ist noch nicht alle. Da kommen noch andere dazu, die das Ganze noch weiter ergänzen.
Ich finde das mal total spannend, an so einem konkreten Beispiel vielleicht zu beschreiben. Angenommen, Felix, du kommst jetzt in das Team von Manuel, wie würdest du die Teamtypologien da beschreiben bzw. herausfinden, was seid ihr jetzt für Typen oder was sind das ja für Kategorien? Wie könntest du das anwenden, umsetzen?
Tatsächlich eine einfache und gute Möglichkeit ist, hinzugehen und Value Stream Mapping zu machen. Das bedeutet ganz rechts, kurz bevor irgendein Kunde zum ersten Mal glücklich dadurch wird, dass er ein Ergebnis in der Hand hält, zu sagen, okay, was ist das Letzte, was wir davon machen müssen? Und das wäre jetzt im Software-Kontext ein Produktionsdeployment. Ja, und dann wäre die Frage, was müsste als Letztes davor gemacht werden? Und das, wenn wir es jetzt mal etwas verkürzt darstellen, wäre das dann ein End-to-End- oder Integrationstest? Und was müsste davor gemacht werden? Dafür müsste irgendjemand Features bauen. Und was müsste davor gemacht werden? Da müsste jemand Anforderungen schreiben. Und was müsste davor gemacht werden? Da müsste jemand, keine Ahnung, einen Projektauftrag geben. Irgendwas in der Richtung. Und alles entlang dieser Linie bildet erstmal den Wertstrom. Und dann kann ich mich fragen, okay, Teams, die ihr jetzt da seid, seid ihr in der Lage, diese ganze Strecke zu bedienen? Wenn ja, und manchmal ist das tatsächlich schon so, dann Glückwunsch, seid ihr ein Streamline-Team und habt möglicherweise kaum Abhängigkeiten nach außen. Ja, umgekehrt ist es so, möglicherweise haben wir so etwas wie das vorhin genannte Team, das eben den Datenexport und die Validierung macht. Und wenn man sich das anguckt, sagt man, okay, erkennbar, ihr seid ein kompliziertes Subsystem-Team. Das ist erstmal nicht schlimm, sondern nur eine Zustandsbeschreibung. Aber man kann sich dann fragen, ist das das ideale Setting? Also macht das wirklich Sinn, euch da auszugliedern, weil ihr den anderen dadurch das Leben einfacher macht? Oder seid ihr nicht möglicherweise eine Abhängigkeit, die man auflösen kann, um andere Leute dadurch mit weniger Abhängigkeiten handlungsfähig zu machen? Und darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere. Das sind auch gar nicht mehr so viele. Wir sind jetzt noch bei zwei Teamtypen und ich glaube, die kann man dann relativ schnell nennen. Das eine wäre ein Plattformteam. So der ganz große Klassiker ist, ich biete eine Entwicklungstest- oder Abnahmeumgebung. Ja, also überspitzt gesagt irgendein Server, auf dem ich dann eine Website oder sonst was liegen kann. Und andere Beispiele, die ich gehabt habe, waren zum Beispiel in einem Projekt im Stromumfeld eine Plattform, die einfach eine Simulation eines Kraftwerks war. Kann man sich denken, wenn ich neue Kraftwerksteuerungssoftware entwickle, soll ich die nicht live Betrieb an einem neuen Kraftwerk oder einem echten Kraftwerk testen? Weil wenn da was schief geht, tendenziell schlecht. Ja, also brauche ich einen Simulator, der so tut, als wäre er ein Kraftwerk. Und den kann ich als Plattformdienstleistung zur Verfügung stellen. Dass jemand sagt, hey, ich gehe in ein Portal und ich hätte gerne einen Simulator für ein Kraftwerk mit so und so viel Stromleistung, das hinten rauskommt. Und vielleicht noch Typ Solarkraftwerk, der mir simuliert, dass immer, wenn die Sonne untergeht, da kein Strom mehr rauskommt und so weiter und so weiter. Und damit überprüfe ich mal meine Steuerungssoftware. Der Zusammenarbeitsmodus, der daran hängt, ist eine As-a-Service-Anbietung. Also ich muss nicht irgendetwas groß beantragen und fragen und der andere muss das erstmal bauen, sondern ich habe es vereinfacht gesagt über ein zusammenklickbares Portal. Ja, genau wie ich sagen kann, ich hätte diese Art von Kraftwerk, kann ich auch sagen, ich hätte gerne so und so viel Speicherplatz, die und die Datenbank, kann ich mir zum Beispiel bei Amazon Web Services auf einer Benutzeroberfläche auch zusammenklicken. Das wäre dann der dritte Typ und der dritte Zusammenarbeitstyp, also Plattformteam und As-a-Service-Zusammenarbeit. Und das letzte, das wäre das, wie man es dann nennt, das Enabling-Team. Das ist einfach ein unterstützendes Team, das dabei hilft, bestimmte Dinge, die vielleicht die anderen Teams jetzt noch nicht ganz so genau können, wie sie es irgendwann mal können sollten, dass die dahin gebracht werden. Also sei es Teams, die den Leuten sagen, so und so baue ich eine Build-Pipeline, so und so automatisiere ich Tests. Sobald wir es euch erklärt haben, könnt ihr es selber. Herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Freiheit. Das können aber auch Leute sein, die sagen, ich bringe euch Design Thinking bei oder irgendwas in der Richtung. Und das ist dann der letzte Zusammenarbeitstyp, heißt auf Englisch so schön Facilitation, also die Ermöglichung, das ermöglich machen. Und da wird es auch ganz klar aus, diese Teams wollen sich nicht selber dauerhaft da einsetzen und unersetzbar machen, sondern die wollen den anderen dabei helfen, so viel wie möglich selber hinzubekommen. Genau, und solche Teamtypen kann ich ja, wenn ich jetzt zu Manuel in die Firma gehe, relativ schnell identifizieren. Wir können, wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, darauf kommen, dass andere Leute noch drauf gekommen sind, ein, zwei weitere Typen dazu zu erfinden. Aber ich glaube, in den meisten Umfällen wird man sich schon denken können, ja, wenn ich mit Leuten ein bisschen rede, finde ich sehr schnell raus, zu welchem der vier Typen die gehören und habe dann auch eine Idee, was da der ideale Zusammenarbeitsmodus wäre.
Ist denn da, habe ich das richtig verstanden, dass immer der Teamtyp gleich zusammen mit einem Team Zusammenarbeitstyp, also du hast immer gesagt, zum Beispiel jetzt Enabling Team Facilitation könnte rein theoretisch auch Plattform Team Facilitation oder gehört das immer zusammen? Ist das irgendwie so?
Also es gibt in der Realität im Zweifel immer Möglichkeiten, alles zu kombinieren und aufzubauen. Aber grundlegend, ein Plattformteam, so wie es gedacht ist, bietet seine Dienstleistung as a Service an. Ja, denn die andere Möglichkeit wäre auch, jetzt nehmen wir das banale Beispiel, ich habe ein Plattformteam, das einfach, weil es so schon einfach erklärbar ist, Entwicklungsumgebungen anbietet. Und hätte jetzt nicht diesen As-a-Service-Zusammenarbeitsansatz, sondern Collaboration. Das bedeutet, das Entwicklungsteam sagt, ich brauche eben die und die Entwicklungsumgebung, so und so viel Speicherplatz, die und die Datenbank, die und die vorinstallierte Software. Und die anderen würden sagen, hervorragend, wir arbeiten ja zusammen. Jetzt haben wir es von euch erfahren. Wir ziehen uns mal eine Woche zurück und bauen das für euch. Würde vermutlich diese Kategorie Zusammenarbeit, also Collaboration, erfüllen, wäre aber für das ursprüngliche Entwicklungsteam, also das Streamline-Team, nicht besonders praktikabel, weil die dann auf einmal warten müssen. Das heißt, es macht dann schon extrem viel Sinn, diesen As-a-Service-Ansatz durch die Plattform-Teams zu haben. Und bei dem letzten Beispiel von gerade den Enabling-Teams, in dem Moment, wo die nicht sagen, alles, was wir tun, soll dazu führen, dass ihr anderen das alleine könnt, würden die sich ja selber zum Flaschenhals machen, weil alles dann nur noch durch die möglich gemacht wird und ohne sie nicht mehr. Und im schlimmsten Fall müssten alle auf sie warten, wenn die mal zu viel zu tun haben und sie würden alle anderen ausbrennen. Von daher, in der Realität wird es immer wieder Grenzfälle geben. Das ist ja das Schöne an der Realität. Aber die Grundidee ist natürlich, diese Zuordnung von Typen zu Zusammenarbeitsarten einigermaßen klar zu halten.
Was ich mich noch so ein bisschen frage, was macht man dann? Also ist es so, dass du sagst, du kommst jetzt in unser Team und stellst Fragen, dann kann man das zuordnen. Verstehe noch nicht so ganz diesen Mehrwert. Ist es dann, dass man sagt, okay, der Enabling-Team fehlt vielleicht oder dass allen klar wird, okay, ich bin in dem Team, meine Hauptzusammenarbeit ist Facilitieren? Oder wo ist das? Das fehlt mir noch. Also, ja.
Der Hauptmehrwert, würde ich tatsächlich sagen, ist das gemeinsame Verständnis. Also wenn ich mit Leuten rede und das erkläre, dann gibt es ganz häufig die Reaktion, ja, kenne ich schon, aber endlich hat es einen Namen. Ja, und das ist dann ja der Punkt, wodurch ich in der Lage bin, mit anderen Leuten auf einmal viel effektiver darüber zu reden und auch viel effektiver zu analysieren, warum denn bestimmte Sachen nicht klappen. Denn wenn ich mich auf diese Idee einlasse und sage, okay, ich habe eben diese Typen und ich merke, für diese Typen machen bestimmte Zusammenarbeitsthemen besonders viel Sinn, dann kann ich auf einmal sagen, okay, ja, jetzt, ich kann jetzt meinen Finger drauflegen, dieses Enabling-Team, das allen Leuten eigentlich beibringen soll, wie man Build-Pipelines baut, aber es de facto selber immer macht und dadurch zum Flaschenhals wird, das ist eins der Probleme, das uns langsamer gemacht hat. Das hätte man mit anderen Worten vorher auch beschreiben können. Ja, und das meiste ist ja auch mehr oder weniger intuitiv. Aber in dem Moment, wo ich wirklich einfache und prägnante Namen dafür habe, die von allen gleich verstanden werden, kann ich sehr viel klarer sagen, okay, hier ist die Ausgangslage, hier könnten wir was tun, um besser zu werden. Das ist der angestrebte Team- oder Zusammenarbeitsmodus. Lass uns zusammen hingehen und daran arbeiten. Und das erleichtert halt Analyse und Zielsetzung ganz stark. Und aufbauend darauf kann ich dann natürlich noch sagen, okay, habe ich weitere Zusatznutzen, die ich mache? Banales Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, es ist mal in Safe auch übernommen worden. Und die Grundeinheit von Safe ist ja der Release Train, also eine Einheit aus, ich glaube, 4 bis 6 Teams, irgendwas in der Richtung. Dann sagt Safe zum Beispiel, um einen solchen Release Train arbeitsfähig zu machen, brauchen wir von jedem dieser Teamtypen eines dabei, weil nur die in Gänze halt im Zweifel in der Lage sein werden, ein vernünftiges Ergebnis abzuliefern. Ja, also auch die brauchen dann in dem Release Train X, nehmen wir das Beispiel von vorhin, das Data Warehouse, 2, 3 oder ich weiß nicht wie viele dieser Streamline-Teams, die ihre Features oder in dem Fall Produkttypen inklusive der redaktionellen Vorgänge bauen können. Und das Plattform-Team für die Entwicklungsumgebungen und Ähnliches und das Complicated Subsystem-Team für diese komplizierte Validierung am Ende. Und wenn ich das habe, dann können die am Ende alle, wie auch immer da die Zeiträume sind, 2 Wochen, 2 Monate, ein neues Produktinkrement rausbringen. Und umgekehrt merke ich vielleicht, wenn ich mir das angucke, ja, Moment, jetzt wollen wir darüber reden, dieses komplizierte Untersystem, das war bisher in diesem Train nicht drin. Das könnte ja der Grund dafür sein, dass hinten Sachen scheinbar fertig waren. aber in der Realität nicht anwendbar gewesen sind. Und ich kann sofort sagen, okay, wir haben doch alle den gemeinsamen Namen dafür gefunden, da ist das komplizierte Untersystem, das fehlt uns, lass uns das reinnehmen und sofort sind wir lieferfähiger. Ja, und das ist dann der Mehrwert, der rauskommt, einfach Dinge, die sehr abstrakt sind, beschreibbar und für alle gleich verständlich zu machen.
Super, Felix, vielen, vielen Dank. Stell dir vor, es klingelt gerade an deiner Tür, deine Oma steht vor der Tür und sagt, Junge, was machst du denn? Erklär mir mal, was du tust. Wie würdest du das deiner Oma erklären, die vielleicht nicht in dieser Welt ist, sodass deine Oma das verstehen würde?
Also tatsächlich, was hilfreich ist bei Leuten, die aus einer anderen Welt kommen, und gerade in meiner Familie gibt es ja auch solche, ich glaube, wie in jeder anderen Familie auch, ist, wenn man das Glück gehabt hat, schon mal in einem kombinierten Hardware-Software-Kontext zu arbeiten, dann sobald das irgendwas ist, was man ansehen kann oder was beim Umfeld ein Geräusch macht, können die Leute das sehr viel einfacher verstehen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo diese Familiensituation habe, sagen, okay, vielleicht haben wir sowas ganz Schlichtes wie ein Projekt, das einen kleinen Roboter braucht. Ja, den Mars Rover oder einen Rasenmäher-Roboter oder was auch immer. Und würde dann sagen, okay, dann gibt es eben, stark vereinfacht gesagt, das eine Team, das baut die Hardware, ja, Räder, Bremsen, Gas geben, was auch immer. Das zweite Team baut die Software, also wenn man so will, die kleine Intelligenz, die da drinnen ist und den Dingen sagt, wann es zu fahren, zu bremsen und was auch immer hat. Und da ist jedem sofort klar, das kann ich beides separat entwickeln. Es gehört aber beides zusammen, um ein vernünftiges Ergebnis zu bringen. Und möglicherweise habe ich dann noch in dem Beispiel was, wo ich sagen kann, und das ist dann am Ende so dieses besonders komplizierte Teilding, zum Beispiel die Objekterkennung. Also dass der Mars Rover merkt, okay, da vorne ist ein Abhang, da soll ich nicht rüberfahren, weil falle ich runter. Und da kann sich auch jeder sofort erklären, okay, ja, dass überhaupt eine Kamera das aufnehmen kann, dass das Bild analysiert werden kann, dass daraus Schlüsse gezogen werden können, dass daraus Rückmeldungen gegeben werden können. Das wäre dann so ein kompliziertes Untersystem. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, ähnlich wie beim Kraftwerkbeispiel vorhin, habe ich auch da so eine As-a-Service-Dienstleistung. Denn dieser Roboter, egal ob für den Mars oder für den Rasen, der muss ja irgendwo getestet werden. Ja, und würde man jetzt von den Entwicklungsteams verlangen, ihr baut außerdem noch die Testumgebung mit Hindernissen, mit Kameras unter der Decke, die alles aufnehmen, mit Stoppuhren, die stoppen, wie lange da gefahren wird und so weiter und so weiter. Das wäre wieder unglaublich viel. Und stattdessen zu sagen, okay, da baut euch ein anderes Team dieses Testlabor mit, keine Ahnung, der Rampe und dem Hindernis und vielleicht einem kleinen künstlich angelegten Sumpf, den es auf dem Mars vermutlich nicht geben wird, aber anderes Thema. Und das kann einfach jeder benutzen, kann einfach sagen, ja, will ich haben und natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass es nicht sofort zusammenklickbar ist, sondern dass es dann frei sein muss. Das wäre dann die Plattformdienstleistung und ich hoffe mal sehr, dass das dann eine Erklärung ist, bei der mir dann auch jeder folgen kann.
Also die Oma hast du überzeugt, Felix. Die Oma hast du überzeugt. Mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja unfassbar viele Zertifikate in allen agilen Methoden erworben. Für dich persönlich, welche Lücke hat es geschlossen? Also was hat dieses fehlende Puzzleteil für dich, ja, das Bild zum großen Ganzen werden lassen? Was war es konkret?
Also tatsächlich auch für mich, wie vorhin gesagt, diese einfachere Erklärbarkeit. Denn selbst wenn Sachen bei mir im Kopf hinten drin vorher schon irgendwie gewesen sind und ich sie vorher mit anderen Worten auch mehr erklärt gehabt habe, dadurch, dass dieses Buch mittlerweile auch einigermaßen verbreitet ist, sind ganz viele Sachen jetzt auch einfach in Erklärung sehr viel schnell. Ja, dass ich hingehen kann und sagen kann, okay, habt ihr schon mal dieses Buch gelesen oder davon gehört? Und die Antwort ist im besten Fall ja. Da kann ich sagen, okay, dann lass uns kurz darüber reden jetzt. Das Beispiel von vorhin, ihr habt da einen Release-Train gebaut, aber da fehlt das komplizierte Subsystem-Team. Das heißt, wenn wir hier wirklich schnell und unkompliziert lieferfähig sein wollen, brauchen wir das dazu. Ja, oder was eben auch noch so ein Punkt ist, wenn man sich einmal in diese Gedankenwelt rein begeben hat, ja, dann lernt man ja auch mit dieser Abstraktion umzugehen und kommt auch auf Ideen, dass andere Sachen vielleicht noch nicht genannt sind, die da sinnvoll noch zu ergänzen wären. Und ich habe ja vorhin gesagt, ein anderes Framework, das diese Idee mal aufgegriffen hat von Jürgen Aplow-Anfix, der hat zum Beispiel als weiteren Team dazu erfunden, das Governance-Team. Und das Governance-Team ist ja überspitzt gesagt so eine Art Servant Leadership Management, dass den Leuten sagt, okay, wir halten euch in bestimmter Art und Weise den Rücken frei, sowohl dahingehend, dass wir vielleicht administrative Sachen für euch abwickeln, als auch, dass wir euch auch vielleicht mal am Anfang den Rahmen mitgeben, in dem ihr dann selber entscheiden dürft. Ja, denn auch das ist ja für so ein Team, das dann end-to-end verantwortlich ist, durchaus immer eine spannende Frage, darf ich eigentlich hier wirklich alles? Und die meisten Teams finden es dann auf die Art und Weise raus, dass sie irgendwann, ohne es zu wissen, an den Punkt kommen, wo sie es eigentlich nicht mehr dürfen. Und dann gibt es meistens Ärger, weil sie, ohne es zu wollen, dann einen wichtigen Kunden verärgert haben oder was auch immer. Ja, und vielleicht vorher darüber zu reden, komm, wir haben euch diese Leute als Governance-Team zur Seite gesetzt, die sagen, okay, wenn ihr das machen wollt, ab hier heißt das nicht, ihr dürft es nicht mehr, aber redet mit uns vorher drüber, wenn ihr es macht. Wie zum Beispiel mit den wichtigen Kunden reden. Ja, und wenn ich das möchte, auch das ist dann in diesem Anfix drin, kann ich dann sogar hinten raus noch ein weiteres Schnittstellenteam machen, das vielleicht Kundensupport macht, der in sich wieder so speziell ist, dass es durchaus Sinn machen kann, da eigene Leute draufzusetzen, aber nicht mehr ganz in diese Spezialisten-Idee des Complicated Subsystem Teams reinpasst. Weil das hat hier einfach kein IT-System mehr, sondern einfach nur die zwischenmenschliche Komplexität, wenn man so will. Ja, und ich bin sofort in dieser Modellwelt ganz anders dabei zu sagen, welche Arten von Teams, welche Arten von Zusammenarbeiten, welche Arten von Abhängigkeiten. Und das Ganze natürlich immer mit dem Ziel, das am Ende möglichst einfach zu gestalten. Und also ich mag es einfach sehr, weil es Dinge sehr viel klarer und übersichtlicher macht. Wie bei allem anderen, was wir in diesem agilen Kosmos tun, ist aber natürlich auch so. Das macht vor allem dann in Unterhaltung zwischen Methodikern extrem viel Sinn, diese Begrifflichkeiten zu benutzen. Je weiter wir aus unserer methodischen Blase rauskommen, desto mehr müssen wir dann in die gerade genannte Großmuttererklärung reingehen. Aber ich denke, das ist ja auch völlig okay.
Ich gerade so denke, vielleicht das auch so ein bisschen wie Business Model Canvas. Also wie ich es verstehe, nutzt man es ja auch insbesondere, um Sachen diskutierbar zu machen. Oder mit einem Team darüber diskutieren kannst. Vielleicht das hier auch so Teil davon. Was ich eben noch so ein bisschen gedacht habe, weil DevOps ist ja auch, weiß nicht, so Business drin, Security, nicht nur die Entwickler, sind die einfach in diesem Stream-Aligned-Team oder je nachdem kann man das gar nicht so genau sagen oder wie sind die da mit drin?
Also im Idealfall ist möglichst viel in diesen Stream-Aligned-Teams drin. Ja, weil je mehr ich da rausnehme, desto mehr Abhängigkeiten habe ich. Und selbst wenn ich sage, ich habe bei diesem Zusammenarbeitstyp Collaboration, dann machen wir einfach das möglichst strukturiert, aber trotzdem einfach. Es ist ja doch ein Verzögerungsfaktor. Und die spannende Frage, die man nicht genau beantworten kann, ab welcher Stelle würde eben die kognitive Mehrbelastung durch das Reinnehmen eines Themas so hoch werden, dass es den Gewinn wieder auffrisst, der dadurch entstanden wird, dass das Team alles Mögliche selber kann. Und am Ende gibt es da vor allem die Möglichkeit, mit den Leuten selber darüber zu sprechen. Ganz alleine deshalb, weil das ja auch kein stabiler Zustand ist. Ja, also es kann ja sein, dass da Teams nach und nach reinwachsen in ihre Aufgabe und irgendwann nicht mehr so völlig aufgeblasene Gehirne haben, wenn sie an dieses komplizierte Untersystem rein wollen, weil einfach die Übung Dinge einfacher macht. Ist auf der anderen Seite aber so, dass es ja ganz viele Anwendungen gibt, die über die Zeit immer größer werden und größer werden und neue Funktionen und neue Benutzer und was auch immer bekommen, wo man dann irgendwann sagt, mittlerweile wird es mir zu viel, obwohl ich früher alles beherrschen konnte, würde es nicht jetzt Sinn machen, hier an der Stelle ein kompliziertes Untersystem auszugliedern oder wie zum Beispiel Kundensupport gerade da hinten raus ein anderes Team noch anzuschließen, das uns diese doch sehr aufwendige Aufgabe abnimmt. Ich glaube, das ist was, was wir in der Softwareentwicklung immer wieder haben. Wir fangen mit kleinen Anwendungen an und da können die Entwickler selber noch Nutzeranfragen beantworten. Ab einer bestimmten Menge skaliert das einfach nicht mehr. Und dann kann ich eben anhand dieses Modells auch nach und nach sagen, okay, haben sich unsere Rahmenbedingungen geändert? Und wenn ja, kann ich mithilfe der Begriffe, die mir dieses Modell gibt, erklären, wie ich jetzt unseren organisatorischen Aufbau verändere. Auch das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt.
Und dann vielleicht auch, wie es Unfix-Model, also Jürgen Appello hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast, das so ein bisschen selber dann je nach Bedarf zusammenstellen. Genau. Kannst du vielleicht noch sagen, ich hatte irgendwo gelesen, dass nicht mehr als 9 Leute in so einem Team sein sollen. Ist das richtig oder je nachdem, wie es passt?
Also ich glaube, jetzt mal unabhängig von diesem konkreten Modell ist diese Zahl grundlegend ja sinnvoll, weil alles, was darüber hinausgeht, sorgt natürlich wieder dafür, dass wir innerhalb eines Teams zu viele Kommunikationskanäle haben. Und das sind ja auch Muster, die sich, wenn man so will, durch die Weltgeschichte ziehen. Ja, also die kleinste Einheit der römischen Armee war ja die Dekurie mit 10 Leuten. Das heißt, damals ist man schon auf die Idee gekommen, okay, das wäre meine ideale Größe. Und das zieht sich dann, wenn man so will, bis in die modernen Scrum-Teams durch. Ich persönlich bin da undogmatisch. Ja, also sag immer, wenn es denn dazu führt, dass weniger Abhängigkeiten da sind, können es von mir aus gerne auch 14 Leute sein. Es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Aber so ungefähr 10 Leute als Zielgröße für ein Team, glaube ich, ist eine gute Idee, um eben ganz viele andere Sachen im Griff zu behalten, die ansonsten dadurch entstehen würden und Sachen aufwendig machen.
Also man würde vielleicht dann sagen, okay, wenn es mehr als 10 waren, kann man sich vielleicht hinterfragen, neues Team aufzumachen, wenn es
Zum Beispiel.
das dann zu diskutieren. Okay.
Ja, und ich meine, da kommen wir in diese gesamten spannenden Nachfolgefragen rein. Denn ein Team halbieren geht vor allem dann, wenn, jetzt überspitzt gesagt, alle Leute im Team alles können. Es kann aber ja auch sein, dass ich möglicherweise innerhalb eines Teams 10 extreme Spezialisten drin habe. Oder wenn wir es teilen wollen, vielleicht 12. Ja, und dann ist das Team als Ganzes cross-funktional, und das will ich ja. Aber es ist nicht mehr teilbar, weil die Hälften es nicht mehr wären. Ja, hätte ich auf der anderen Seite ein Team, in dem jeder alles kann, wäre diese Teilung problemlos möglich. Und schon bin ich in ganz vielen spannenden Diskussionen drin, denn am Ende wird es ja nicht so sein, jeder kann nur eine Sache oder alle können alles, sondern es wird irgendwo sich in der Mitte treffen. Und das ist dann die Frage, reicht dieses in der Mitte Treffen als Konstellation für uns aus, um möglicherweise aus einem etwas großen Team kleinere zu machen, die dann immer noch handlungsfähig sind?
Ja, ich hätte noch eine abschließende Frage jetzt von meiner Seite, und zwar, wie wird man jetzt Teamtypologe oder Master of Typologies, oder ist es einfach Learning by Doing? Lies mal das Buch, oder gibt es ein Training? Ist man ein Certified Team Topology Expert? Vielleicht kannst du dazu noch
Also
was sagen.
stark vereinfacht gesagt, dass das Buchlesen ist, glaube ich, ein sehr guter Anfang, der einen auch sehr weit bringt. Denn das Schöne an diesem Ding ist ja der Aha-Effekt, dass man sagt, okay, endlich hat es einen Namen, jetzt verstehe ich, jetzt kann ich es beschreiben, jetzt kann ich es benutzen. Und es gibt auch, anders als bei ganz vielen anderen Ansätzen, die wir in unserem agilen Kosmos haben, keine Team-Topology-Zertifizierung. Umgekehrt, glaube ich, ich muss vermutlich nur im Internet suchen. Und werde Leute finden, die mir da irgendwelche Vorträge und Schulungen und Ähnliches anbieten. Und zumindest da, wo es an andere Frameworks mit integriert und aufgenommen worden ist. Die beiden Fälle, die ich kenne, sind Safe und Anfix. Werde ich mir sicher von den Leuten, die mir da Hilfe anbieten, auch in diesem Rahmen ebenfalls Hilfe für die Team Topologies holen können. Aber also ich persönlich, aber einer von euch hat es ja gesagt, ich habe tatsächlich irgendwann mal so einen Stapel Zertifizierung gemacht, der einfach für mich als Berater aus Vertriebsgründen wichtig ist, weil die mich beauftragen, Unternehmen, die alle toll finden. Ich persönlich glaube aber, dass das Verständnis wichtiger ist als das Zertifikat. Und im Zweifel ich durch ein sehr gründliches und entspanntes Lesen des Buches weiterkomme, als ich durch den 2-tägigen Team Topology-Zertifizierungskurs, den es nicht gibt, kommen würde, denn das ist hier immer sehr, sehr komprimiert. Aber das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung. Vielleicht gibt es den Zertifizierungsmarkt dafür, der nur noch nicht entdeckt ist, wer weiß.
Das ist eine gute Unternehmensidee. kommen wir langsam schon zum Ende. Vielleicht so als letzte Frage mal, was gibt es vielleicht eine Frage oder irgendwas, was wir noch nicht gestellt haben, die du vielleicht erwartet hattest oder?
Also tatsächlich überlege ich gerade. Also so indirekt das, was wir ganz zum Schluss gehabt haben, ist eine Sache, die mir ganz häufig gestellt wird, wenn ich irgendwo bei Kunden einsetzen, das mal vorgestellt habe, kann ich mich dafür irgendwo zertifizieren lassen, wo ich immer sage, nein, das ist auch nicht zwingend notwendig. Was auch immer wieder gefragt wird, ist das alles? Ja, also wenn man es einmal durchdrungen hat, klingt das ja unfassbar einfach und naheliegend. Wo dann Leute sagen, ja, also ist das wirklich etwas, wo man da jetzt so ein großes Brei machen muss, ein ganzes Buch und Riesenerklärung und so weiter. Und ich persönlich sage dann, sobald der Erkenntnismoment da ist, kommt einem das so vor. Aber wenn man den zum ersten Mal hat und zum ersten Mal diesen Aha-Effekt hat und sich dann überlegt, okay, was kann ich jetzt im Vergleich zu vorher einfacher sowohl erfassen als auch erklären, das ist dann das, wo man sich sagt, ja, okay, ich erkenne schon den Mehrwert. Ja, aber vermutlich ist es ja auch eine Eigenschaft einer großen Idee, dass wenn man sie einmal durchdrungen hat, sie sofort intuitiv da ist und man nicht immer ein Lexikon unterm Arm mittragen muss, um nachschlagen zu können, wie ich es zu verstehen habe. Das finde ich durchaus charmant.
Und den Aha-Effekt hast du öfters, wenn du zu Kunden oder Kundinnen gehst?
Ja, also in verschiedener Art und Weise. Von, wie vorhin gesagt, endlich hat es einen Namen. Über dieses andere, also was immer wieder auch kommt, diese Erkenntnis, aha, für diese Teamtypen machen diese Zusammenarbeitstypen besonders gut. Ja, das ist auch was, wo Leute immer wieder sagen, ja, jetzt, okay, natürlich, jetzt, wo wir darüber sprechen, ist total nachvollziehbar, aber ich vorher noch nie darüber nachgedacht. Ja, das ist auch so ein Aha-Ding. Und auch eines, was dann immer wieder nachhaltig auch dafür sorgt, dass Leute ab da Dinge auch anders besprechen oder behandeln können. Was, wie ich finde, wirklich eine ganz bemerkenswerte Sache ist. So viele andere Ansätze können das nicht wirklich sein.
Ja, super, vielen Dank. Dort hast du noch eine Frage oder
Also
genug?
ich sage Dankeschön, ich habe keine Fragen mehr. Also die Oma hat es auch verstanden. Vielen Dank, Felix. Ja, spannend. Ich glaube, wir schauen alle mal in das Buch rein.
Kann ich nur empfehlen.
Sind doch super. Letzte Worte für diese Folge. Ja, dann vielen Dank nochmal und vielleicht sehen wir uns nochmal in dem Podcast zu anderen. Du hast ja ganz schön viele Themen, habe ich gesehen.
Bestimmt.
Oder
Würde mich freuen.
vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein. Dann nochmal vielen Dank und gute Zeit bis
Genau,
dahin.
Glück auf aus dem Pott nach Bonn.
Ja, Glück auf. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ich kann es von Herzen zurückgeben.